Der Junge dort ist wohl erst knapp 10 Jahre alt. Und doch trägt er auf seinem Rücken schon seinen kleinen Bruder, wahrscheinlich ungefähr 3 Jahre. Und das schon seit vielen Stunden, mitten durch die Reisfelder. Es ist heiß. Er kommt durch ein Dorf. Moment, das sieht so aus, als wäre es mal ein Dorf gewesen. Rechts und links nur noch verkohlte Holzstücke. Der Junge, Barschin heißt er, der Junge weiß nicht genau, wohin er eigentlich läuft. Er weiß nur Richtung Westen, zur Grenze, zum großen Fluss. Da könnte es besser sein. Vorhin erst, vor einigen wenigen Minuten, vor einigen wenigen Stunden waren es schon, vor einigen wenigen Stunden waren Soldaten in ihr Dorf gekommen. Und die hatten angefangen, die Häuser zu räumen, die Häuser zu verbrennen und auf Menschen zu schießen, wahllos. Er hat sich seinen Bruder geschnappt und ist gelaufen. Mit all den anderen, irgendwo in diesem Treck, werden hoffentlich auch seine Eltern sein. So genau weiß er das nicht. Dort drüben, auf der anderen Seite des Flusses, da könnte es besser werden. Doch halt, da sind auch Soldaten. Die wollen sie nicht reinlassen. Aus dem einen Land raus und in das andere nicht rein. Wie ist das als staatenloser Mensch? Nicht vor langer Zeit, sondern im September 2017, irgendwo zwischen Burma und Bangladesch. Es ist nicht leicht, ein Rohingya zu sein. Manche von Ihnen hier haben sicherlich von dieser Geschichte oder sagen wir mal der größeren Geschichte rings um den jungen Barschin in den Nachrichten gehört. In den letzten Wochen war es immer wieder von der ethnischen Säuberung der Rohingya, so heißt diese Volksgruppe, in Burma, im Osten Burma, in Südostasiens zu hören. Einige wenige von ihnen haben vielleicht sogar am eigenen Leib ganz Ähnliches erfahren. Vertreibung, Flucht und die vielen Dinge, die damit einhergehen. Und für die von uns, die das nicht erfahren haben, viele von uns hier kennen Menschen, die das erfahren haben. Oma und Opa, die vielleicht nie viel davon gesprochen haben. Oder die neuen Nachbarn unserer Kinder in der Schule aus Syrien. Ich bin mir aber ganz sicher, dass alle von uns irgendwie und irgendwo schon einmal den Schmerz nachgefühlt haben, was es heißt, voller Verzweiflung zu sein. Wenn im nahen Verwandtenkreis eine liebe Person verstorben ist, wenn man selber vielleicht eine schwere Diagnose erhalten hat. Oder auch, wenn man einfach nur die Nachrichten schaut und ein empathischer Mensch ist und denkt, mein Gott, das kann doch nicht sein. Ich möchte Sie jetzt einladen, an dieser Stelle nicht das zu tun, was wir ganz oft tun, so einen Vorhang runterfahren zu lassen und zu denken, das ist alles blöd. Das kann doch nicht sein. Gott, wo bist du? Ich möchte Sie auch nicht einladen zu irgendwelchen frommen Worten. Ich möchte Sie nur einladen, für einen Moment jemandem zuzuhören, der genau das erlebt hat. Es ist ein Mann mittleren Alters, ungefähr 50 Jahre. Er steht am Rand der Straße, stemmt die Hände in die Seiten und kann nicht fassen, was in den letzten Tagen passiert ist. Da ziehen sie hin, ein langer Treck von Menschen. Alte Menschen, Kinder, Mütter, die tragen noch ihre Kinder bei sich. Manche von den Kindern jammern jämmerlich vor sich hin. Und er weiß genau, es wird ihnen nicht helfen. Alles hat sich gedreht. Die Stadt liegt zerstört am Horizont. Da kann man noch Rauchwolken aufsteigen sehen. Der König und seine Regierung ist fort, ist tot. Ein fremdes Heer und ein fremder Herrscher bestimmen jetzt, was im Land passiert. Und sie selbst, die Bewohner, sind nur noch Vertriebene, die flüchten müssen. Der Mann, der das beobachtet, Er heißt Jeremia. Er ist ein Prophet, ein Mensch, der alle, die da an ihm vorbeiziehen, kennt, der viele von diesen Menschen sehr gut kennt und denen das umso mehr schmerzt. Er selbst spürt das Schicksal von diesen Menschen, von diesem Volk und sein eigenes ganz eng miteinander verwoben. Und jetzt ist alles vorbei, für immer. Nach den Tagen der Verzweiflung tut er das, was er immer tut, wenn er etwas verarbeiten muss. Er schreibt. Er beschreibt, was er gesehen hat, was er erlebt hat. Und es wird ein Gedicht, es werden zwei Gedichte, es werden fünf Gedichte voller Wut und Trauer und Klage und Aggression und voller Tränen. Und weil er in dieser komplett verdrehten Welt sich an alles klammert, was ihm ein ganz klein bisschen Ordnung gibt, ich glaube, er ist ein sehr pedantischer Mensch, deswegen schreibt er ein Gedicht, was ganz zwanghaft von Zeile zu Zeile mit einem Buchstaben des Alphabets zum nächsten anfängt. A, B, C, D. Auf Hebräisch natürlich. Und er macht das, bis er beim letzten Buchstaben angekommen ist. Und er macht es nochmal und er macht es nochmal. Und dann macht er gleich drei Zeilen immer mit A und drei Zeilen mit B. Er muss das, was er erlebt hat, irgendwie fassen. Wir haben heute Morgen nicht Zeit, die Gedichte zu lesen. Aber für ein ganz paar Auszüge soll es reichen. Und sie geben uns einen Geschmack von dem, was Jeremia bewegt hat. Klagelieder, Kapitel 2. Ich habe mir fast die Augen ausgeweint. Mein Leib tut mir weh. Mein Herz ist auf die Erde ausgeschüttet. So jammervoll ist das Schicksal meines Volkes. Seht mich doch an. Wie viel Elend muss ich ertragen? Ich bin der Mann, den Gott geschlagen hat. Voller Zorn hat Gott mich fortgejagt, immer tiefer in die Finsternis. In völliger Dunkelheit lässt Gott mich zurück, wie die, die längst tot sind. Gott hat mich eingemauert, dass ich nicht mehr herauskommen kann. Und wenn ich um Hilfe schreie, dann verstopft Gott seine Ohren, dass er mein Gebet nicht hört. Du, Herr, hast mir alles genommen. Meine Kraft ist geschwunden, meine Hoffnung auf dich ist dahin. Ich habe keine Heimat mehr. Schon der Gedanke daran macht mich bitter und krank. Und man möchte diesem Jeremia jetzt gerade zurufen, ja, dann lass es doch sein mit Gott, komm. Aber irgendwie kommt er von diesem Gedanken nicht los. Und doch muss ich ständig daran denken, an dich, Gott, und bin vor lauter Grübeln am Boden zerstört. Ich hoffe, diese recht deprimierenden Zeilen stoßen Sie heute Morgen nicht in eine zu tiefe Gefühl der Depression. Aber ich habe sie mitgenommen auf diesem Weg, weil wir jetzt gemeinsam in die nächste Zeile schauen wollen, in die nächste Zeile dieses Gedichts. Und die Zeile versteht man eigentlich nur, wenn man das weiß, was davor geschehen ist. Er setzt also wieder an, nimmt seinen Griffel zum nächsten Buchstaben. Ich will mich an etwas anderes erinnern, damit meine Hoffnung wiederkommt. Von Gottes Güte kommt es, dass wir noch leben. Sein Erbarmen ist noch nicht zu Ende. Seine Liebe ist jeden Morgen neu und seine Treue zu mir ist unfassbar groß. Der Herr verstößt nicht für immer, nein. Auch wenn er uns Leiden schickt, erbarmt er sich doch wieder über uns. Und seine Liebe ist reich und groß. Haben Sie es gemerkt? Die ersten Worte, ich will mich an etwas anderes erinnern, damit meine Hoffnung wiederkommt. Ich glaube, wir Menschen, wir sind Hoffnungswesen. Wir brauchen Hoffnung. Wir können nur nach vorne leben. Ich muss wissen, dass es irgendwo etwas Gutes gibt, was auf mich zukommt, damit mein Lebensmotor am Laufen bleibt. Ich will mich an etwas anderes erinnern, damit meine Hoffnung wiederkommt. Es hat sich nichts geändert. Und Jeremia weiß auch, es wird sich eine ganze Weile lang gar nichts ändern. Und auf einmal stellt er fest, Moment, ich lebe ja. Ja, ich lebe noch. Das ist schon mal gut. Und erinnert sich an das, was gilt. Er weiß, vielleicht ganz theoretisch, ganz abstrakt, aber er weiß es. Gott ist gut. Seine Treue ist jeden Morgen da. Und Gott schaut mich mit liebevollen Augen an. Schaut mich mit liebevollen Augen an. Daran will ich mich erinnern, damit meine Hoffnung wiederkommt. Dieser gute und liebevolle Gott wird Jeremia gewiss. Das ist sein Grund, um vorwärts zu leben. Ich finde es immer ganz spannend, wenn die Dinge, die in der Bibel stehen, auch woanders stehen. Die Psychologie und die Psychiatrie, also die Wissenschaft sozusagen von dem geistigen Ergehen des Menschen, die haben herausgefunden, und zwar ganz pointiert, durch einen Arzt, Viktor Frankl, ein Jude, der selbst im KZ war, der im Konzentrationslager seine Mutter, seine Frau und seinen Bruder, seinen Vater verloren hat und der ganz genau darauf geachtet hat, als Arzt, als Psychiater, was hält die Menschen hier eigentlich am Leben? Oder was macht, dass sie gut leben können, selbst wenn sie übermorgen sterben? Und er hat herausgefunden, dass was den Unterschied macht, ob jemand in so einem KZ innerlich zerfällt und sich dem Lagerleben anpasst, oder ob er, so beschreibt er es selber, mit einem Lächeln auf den Lippen auf dem Exerzierplatz steht, auch wenn er vielleicht komplett krank ist. Und er beschreibt, dass der einzige Unterschied die Hoffnung ist. Das innere Wissen, dass es ein Ziel gibt, dass es etwas Gutes gibt, was mich trägt. Mein Leben hat ein gutes Ziel. Und Frankl schreibt, dass diese Hoffnung, so hat er das beobachtet, sehr oft im Gebet, im Vertrauen auf Gott begründet ist. Im Vertrauen auf Gott, dessen Liebe nie aufhört. Das jetzt so zu lesen, mit diesem Text in Verbindung zu bringen, das bestärkt das Gewicht für mich. Ich habe mir das versucht vorzustellen. Ich war hier im Bretterschen Graben unterwegs. Ich weiß nicht, ganz am Anfang, da ist doch dieser Holzweg. Ich weiß nicht, wie viele von Ihnen den schon mal gegangen sind. Und ich habe mir vorgestellt, dieser Holzweg wäre nicht da. Ich müsste da durch. Ich habe mir vorgestellt, das wäre ein großes Moor, ein Sumpf. Ich habe mir dann ein bisschen abstrakter vorgestellt, wie es in einem Sumpf ist. Wenn kein Weg da ist, wenn man versinkt, wenn man auf einmal bis zu den Knien in diesem Morast ist, wenn keiner da ist und man sinkt tiefer bis zu den Hüften, man wird verzweifelt, man will irgendwie raus und auf einmal ertasten die Fußspitzen ein Brett. Die andere Fußspitze auch und dann ist noch ein Handlauf da, irgendwo unterhalb der Mooroberfläche. Und es ist jetzt nicht der Brettersche Graben, es ist ein großes Moor. Und auf einmal merkt man, man kann durch dieses Moor durchgehen, auf dem Brett, auf dem Steg. Von oben, von außen sieht es keiner, aber es gibt einen Weg durch dieses Moor hindurch. Für den Menschen, der das erlebt, wäre das lebensrettend. Und ich glaube, genau so ist die Hoffnung auf den treuen und liebenden und fürsorgenden Gott, von der Jeremia schreibt. Sie bringt ihn weiter. Er kann weitergehen, mitten durch dieses mörderische Moor. Und jetzt gibt es einen ganz spannenden Punkt. Jetzt ist der Punkt, wo er das theoretisch weiß. Und jetzt muss er sich entscheiden, ob das für ihn eine Bedeutung hat. Und er sagt, ja, ich will auf diesem Steg durchs Moor gehen, auch wenn der Steg lang ist. Ich sage, der Herr ist mein Ein und Alles, darum setze ich meine Hoffnung auf ihn. Der Herr ist gut zu denen, die nach ihm fragen, zu allen, die seine Nähe suchen. Darum ist es das Beste, zu schweigen und auf die Hilfe des Herrn zu warten. Er sagt, ich gehöre zu diesem Gott. Ich will bei ihm bleiben. Vielleicht auf uns übertragen, ich werde Gottes Nähe suchen. Ich werde nicht aufhören zu beten. Ich werde mit anderen gemeinsam beten. Ich werde sein Wort lesen. Werde mein ganzes Leben mit einem vertrauensvollen Blick zum Himmel leben. Und ich weiß dabei, dass auf dieser Welt Krieg, Tod und viele andere schlimme Dinge nicht aufhören. Dass die dazugehören. Dass die zum Grundmuster dieser Welt gehören. Weil es Menschen gibt, die gottlos leben, weil wir gottlos leben und deswegen auch herzlos werden. Wenn ich dann aber weiß, Gott ist da, der treue und liebende Gott, der mich in sein Herz geschlossen hat, dann kann ich auch etwas tun, wenn es mir nicht gut geht. Wenn ich leide, dann kann ich vielleicht die Tage und Wochen mit einem lieben Menschen ganz bewusst genießen, von dem ich nicht mehr weiß, wie lange ich mit ihm zusammen sein werde. Dann kann ich vielleicht anderen Menschen im Kleinen helfen, auch wenn im Großen die Politik und die Wirtschaft ich nur den Kopf schütteln möchte und denke, das bringt doch nichts. Dann kann ich vielleicht für Menschen beten, für die Rohingya beten, für diese ethnische Minderheit in Burma. Wenn Gott mir treu ist und mir gnädig ist in all meiner Schwachheit und wenn er mich liebt, dann wird die Gegenwart aufgewertet. Auch das hat Viktor Frankl gesagt. Dann kann ich angesichts des Todes und angesichts von vielen Dingen, die ganz schlimm sind, muss ich dann nicht mehr sagen, was habe ich denn noch vom Leben zu erwarten, sondern was kann ich dem Leben geben? Wie kann ich jetzt und hier das Leben gestalten? Ich sage, der Herr ist mein Ein und Alles. Darauf setze ich meine Hoffnung. Der Herr ist gut zu denen, die nach ihm fragen und die seine Nähe suchen. Das ist ja immer ziemlich viel Text in so einem Gottesdienst, ne? Aber ich weiß nicht, ob Sie noch das Evangelium im Ohr haben. Den Text aus dem Johannesevangelium, was wir vorhin gelesen haben. Da geht es darum, dass jemand krank war und dass jemand gestorben ist. Lazarus, ein guter Freund von Jesus. Und als dieser Lazarus schon gestorben ist, kommt Jesus in das Dorf und seine Schwester, also die Schwester von Lazarus, die Martha, kommt zu Jesus und sagt, Mensch, warum bist du denn nicht früher gekommen? Ich weiß, du kannst jetzt immer noch dafür sorgen, dass es ihm gut geht. Und dann sagt Jesus, glaubst du an die Auferstehung? Und Martha sagt ganz, ganz korrekt, so als ob sie eine Konfirmandin wäre, die vom Pfarrer angesprochen wird, jawohl, ich glaube an die Auferstehung. Am jüngsten Tag werden alle auferstehen, wie im Glaubensbekenntnis. Und dann sagt Jesus ganz spannende Sätze. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Mit anderen Worten, Martha, der jüngste Tag ist jetzt. Ich bin der jüngste Tag. Heute ist Zukunft. Jetzt gerade passiert Auferstehung. Das wusste Jeremia noch nicht. Das wissen wir. Und es kann seine Hoffnung stärken und es kann unsere Hoffnung stärken. In Christus kommt uns die Zukunft entgegen. Ich sage, der Herr ist mein Ein und Alles. Darum setze ich meine Hoffnung auf ihn. Der Friede Gottes, der größer ist als all unser Fassungsvermögen, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus.